Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.
Die Black Lives Matter-Proteste gehen weiter, auch bei uns in Deutschland. Diskutieren wir ja über strukturellen Rassismus bei der Polizei. Aber Achtung, es geht nicht darum zu sagen, die Polizei als Ganzes sei rassistisch. Das wäre jetzt wirklich zu flach, zu eindimensional und vor allem auch zu pauschal. Es geht darum, genauer hinzugucken. Und das wollen wir jetzt machen und nachfragen, wie divers ist die Polizei selbst und wie sehr bildet die eigentlich unsere Gesellschaft ab? Weil die ist divers und die wird es auch bleiben. Raphael Bär forscht dazu. Er ist Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg. Herr Bär, wie divers ist die Polizei in Deutschland?
Unterm Strich kann man sagen, es ist eine Verschiedenheit der Ähnlichen, weil wir richtige Diversität gar nicht praktizieren in der Polizei, sondern es besteht der allgemeine Grundsatz, alle werden gleich behandelt. Und unter diesem Gesichtspunkt werden auch Migrantinnen und Migranten eingestellt, beziehungsweise solche mit Migrationshintergrund. Nach meiner Erfahrung verblasst die Kategorie Fremdheit aber immer mehr und es wird immer mehr ähnlich wie die biodeutschen Kollegen.
Die biodeutschen Kollegen, okay. Sie haben jetzt gerade richtige Diversität angesprochen. Was meinen Sie denn eigentlich damit?
Nun, Verschiedenheit lässt sich ja einmal abbilden als Unterschiedlichkeit im Äußeren, aber auch als Unterschiedlichkeit in bestimmten Lebensvollzügen. Beispielsweise ist Behinderung eine andere Kategorie als sexuelle Präferenz, was den Lebensplan, den Lebensentwurf anbetrifft. Und unter diesem Gesichtspunkt erkennen wir bei Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ganz viel Gemeinsamkeit. Die sind alle gesund, sie haben alle Bildungszertifikate. Sie haben bestimmte Kategorien, die wichtig sind für die Polizei, alle gemeinsam. Insofern ist es nicht so weit her mit der Diversität. Beispielsweise wird Sprache in der Polizei überhaupt vorausgesetzt. Deutschkenntnisse werden bei allen vorausgesetzt. Da kann nichts kompensiert werden. Also selbst wenn wir jetzt wunderbar türkisch sprechende Personen hätten, die aber nicht richtig Deutsch sprechen können, würden die nicht in die Polizei genommen. Deswegen spreche ich von einer Vielfalt der Ähnlichen.
Wie hat sich das denn in den vergangenen Jahren verändert, wenn wir jetzt nochmal bei diesem Punkt Diversität bleiben? Was ist da Ihr Eindruck?
Nun, in der Regel sind die Bewerberinnen und Bewerberinnen, die Bewerber, die jetzt in die Polizei kommen, sind alle in Deutschland geboren. Das ist die dritte Generation der damaligen Ausländerpopulation, die nach Deutschland gekommen ist. Sie sind relativ gut integriert in die deutsche Gesellschaft, sodass die Besonderheit des Migrationshintergrunds immer mehr verblasst.
Okay, Sie sagen, er verblasst, aber ist es denn tatsächlich so, dass der Anteil der Menschen mit diesem sogenannten Migrationshintergrund, wie groß ist der denn bei der Polizei?
Tatsächlich Zahlen gibt es nur für die Einstellungsphase. Also diejenigen, die sich bewerben und angenommen werden, werden tatsächlich erfasst. Und da sind wir in den sogenannten alten Bundesländern zumindest nahezu über 20% angekommen in den Einstellungsphasen. Also 25% in den großen Metropolregionen ist durchaus keine Seltenheit. Was nachher im Vollzug ankommt, also tatsächlich in der Polizei arbeitet, wissen wir nicht, weil das nicht mehr gezählt wird. Das müsste man anders berechnen. Es ist auf jeden Fall nicht so stark wie damals der Anteil der Frauen in der Polizei, der wirklich signifikant Jahr um Jahr gestiegen ist. Das ist bei Migrantinnen und Migranten so nicht der Fall.
Wie macht die Polizei das denn eigentlich, wenn sie nach Bewerbern, Bewerberinnen sucht? Gehen die da aktiv auf Menschen zu mit Migrationshintergrund?
Zunehmend ja. In den Ausschreibungen wird das durchaus offensiv gemacht. Was nicht gemacht wird, ist das, was wir Affirmative Action nennen, also positive Diskriminierung. Es werden keine Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund bevorzugt eingestellt. Aber in den Ausschreibungen wird durchaus offensiv darauf hingewiesen, dass man sich wünscht, dass sich das Personal der Polizei stärker divers zeigt. Das ist durchaus der Fall. Ja.
Und hat das denn tatsächlich dann auch einen Effekt? Also sorgt das im Endeffekt auch dafür, dass sich mehr Menschen mit Migrationshintergrund bewerben bei der Polizei?
Ja, das können wir durchaus feststellen. Zumal, ich sprach ja vorhin von dem Verblassen der Unterschiede. Diejenigen Jugendlichen aus der dritten Generation sind relativ nah an dem sozialisiert, was ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen auch mitbringen. Insoweit ist das auch keine ganz große Hürde mehr. Nach wie vor gibt es allerdings noch Grenzen oder Hürden bei der Frage der Bildungszertifikate und auch bei der Frage der Sprachkompetenz. Da gibt es zum Teil noch Unterschiede in der Bewerberauswahl beziehungsweise im Bestehen der Prüfungen. Aber ansonsten können wir schon sagen, die Polizei ist zunehmend attraktiv für junge Leute mit Migrationshintergrund und sie bewerben sich auch.
Herr Bär, wie erleben Menschen mit Migrationshintergrund die Ausbildung und den Dienst bei der Polizei? Spielt Diskriminierung da eine Rolle?
Generell sagen uns alle Interviewpartner in unseren Forschungen, dass sie sich gut integriert fühlen. Das ist immer der erste Satz, den wir hören. Wenn wir dann näher nachfragen, kommen wir schon dahinter, dass es subtile Formen von Ausgrenzung gibt. Das fängt bei bestimmten Witzen an oder Bemerkungen oder auch Unachtsamkeiten, wenn beispielsweise der Kollege im Funkwagen sagt, da vorne sind zwei Ölaugen, die gucken wir uns mal an.
Ölaugen, das müssen Sie noch mal kurz einordnen. Das weiß vielleicht tatsächlich nicht jeder, aber Ölauge ist ein rassistischer Begriff auch, ne?
Ölauge ist ein rassistischer Begriff für türkische Jugendliche in der Regel. Mhm. Und wenn dann dieser Kollege mit seiner dickfälligen Art sozusagen nicht sieht, dass er da rassistische Sprüche von sich gibt und möglicherweise einen Praktikanten mit an Bord hat, der selbst türkischen Migrationshintergrund hat, dann erzählen uns auch unsere Interviewpartner, dass sie davon betroffen sind. Manchmal ist es nicht beabsichtigt, aber sie erleben sehr wohl Unterschiede in der Sprache, oftmals nicht im Dienst selbst, sondern in den Freizeitbereichen. Ich erinnere mich an ein Interview in der letzten Woche, wo ein junger Mann gesagt hat, natürlich werde ich in meiner privaten Sphäre und in meiner Freizeit öfter kontrolliert als meine Freunde, die keinen Migrationshintergrund haben. Und manchmal bin ich dann versucht, den Dienstausweis zu zeigen und sagen, hey, wie geht ihr mit mir um? Ich bin Kollege. Mhm. Also man erkennt es schon, wenn man etwas zwischen den Zeilen liest, dass es so etwas wie eine subtile Form der Ausgrenzung gibt. Und je nachdem, wie sensibel die jungen Leute sind, die das erfahren, leiden sie mehr oder weniger runter oder versuchen offensiv damit auch umzugehen und den Kollegen klarzumachen, was da passiert. Also es gibt durchaus auch diejenigen, die so eine Art missionarischen Eifer entwickeln, um gegen Rassismus und gegen Diskriminierung vorzugehen.
Da wären wir bei dem Punkt, wie die Beamten denn damit umgehen. Also wenn sie rassistisches Verhalten erleben bei ihren KollegInnen. Sie haben jetzt gerade schon ein, zwei Beispiele erwähnt. Ich denke dann dabei aber auch an so einen gewissen Chorgeist, den es ja eben auch gibt bei der Polizei, von dem man auch immer wieder lesen konnte, dass es da eine gewisse Verbundenheit gibt und dass man eben sich abgrenzt.
Genau, und interessanterweise erfolgt diese Abgrenzung nicht entlang der ethnischen Zugehörigkeit, sondern eher entlang der Kategorie Geschlecht. Chorgeist ist tatsächlich eine männliche Dominanzhaltung. Frauen dürfen da durchaus dabei sein und mitmachen, aber sie prägen ihn nicht intensiv. Und da haben migrantische Männer natürlich auch die Chance, innerhalb dieses Chorgeistgedankens, dieser Maskulinitätsdarstellung auch einen Platz zu finden. Was anderes ist es, wenn sie andere Kategorien der sogenannten Polizistenkultur nicht erfüllen. Also wenn sie ganz anders sind als die meisten Kollegen, dann passiert auch Ausgrenzung. Aber interessanterweise nicht in erster Linie über das Merkmal ethnische Fremdheit.
Jetzt könnte man ja annehmen, wir haben ja vorhin auch schon über das Thema Diversität bei der Polizei gesprochen, umso diverser die Polizei selbst aufgestellt ist, umso größer ist ja vielleicht auch die Sensibilität gegenüber eben Diskriminierung und Rassismus. Stimmt das? Kann man das so sagen? Kann man davon ausgehen, von dieser Annahme?
Generell ist da viel Wahres dran. Nur es geht nicht so schnell, wie sich die Verantwortlichen wünschen. Also die Rechnung, ich stelle Migranten ein und habe dann sozusagen ein Bollwerk gegen Rassismus. Oder ich stelle mehr Personen mit Migrationshintergrund ein und erhöhe dadurch die interkulturelle Kompetenz. Diese Rechnung stimmt so nicht.
Warum nicht?
Sie stimmt aber dann, wenn sich die Organisation darauf einlässt, auch die Konflikte, die dadurch entstehen, durch Verschiedenheit, mit auszutragen. Je mehr Konflikterfahrung im eigenen Bereich gut gelöst wird, desto höher ist auch die Problemlösungskompetenz im Arbeitsbereich, also im Umgang mit dem Publikum. Da können wir durchaus mittelfristig mit Erfolgen rechnen, aber es gibt es nicht umsonst und es gibt es nicht auf dem kurzen Weg. Ich nehme mal ein Beispiel. Mhm. Wenn sich die deutsche Polizei beispielsweise damit beschäftigt, wie gehen wir mit Gebetsräumen in den eigenen Behörden um? Wie gehen wir möglicherweise mit unterschiedlicher Feiertagsregelung um? dann kann tatsächlich etwas passieren wie eine größere Sensibilität gegenüber kulturspezifischen Unterschiedlichkeiten.
Wie sieht's eigentlich aus mit der Diversität bei der Polizei in Deutschland? Ich habe darüber gesprochen in Endlich Samstag mit Raphael Bär, der ist Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg. Und wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.